SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Die langen Jahre, die Renata mit ihrem dritten Ohr Patienten auf der Couch zugehört hatte, waren nicht vergeblich gewesen. Sie erkannte Schmidts Problem sofort. Er sehnte sich nach Charlotte, würde aber unaufgefordert nicht nach Cleverack fahren und er würde keine Einladung provozieren. Ein Problem, das sie lösen konnte. Wie durch einen glücklichen Zufall rief Charlotte schon am nächsten Tag bei Schmidt an. »Dad«, verkündete sie, »du solltest zu Besuch kommen, bevor das Baby da ist. Auf die Weise würdest du auch das Haus sehen, unser Haus, meine ich, und wenn du möchtest, auch das Haus der Rikers. Beide sind großartig. Renata findet die Idee gut. Du wirst dann verstehen, warum John und ich Cleverack mögen und die Hamptons hassen. Da ist nur eine Sache. Am nächsten Wochenende ist Memorial Day und ein paar Leute, mit denen John zusammenarbeitet, werden übers Wochenende bei uns wohnen. Deshalb können wir dich da nicht einladen. Passt dir ein anderes Wochenende?« »Ach, das ist sehr aufmerksam von Renata«, erwiderte Schmidt und fragte sich, was aus Charlottes Intelligenz geworden war, die ihn immer so stolz gemacht hatte. »Ich würde dich sehr gern besuchen, aber ich käme lieber während der Woche. Ich würde morgens eintreffen, wir könnten zusammen zum Mittag essen und danach würde ich wieder abfahren. Ein leichter, entspannter Besuch.« »Vielleicht ist das am besten«, antwortete sie. »An den Wochenenden ist John immer so kaputt, dass er sich ausruhen muss. Er will nur Freunde und seine Familie um sich haben, absolut niemand sonst.« Schmidt erwiderte nichts. »Also, kannst du mir sagen, wann ich dich erwarten soll?« Sie gab sich keine Mühe, ihre Gereiztheit zu verbergen. »Wie wäre es mit morgen in einer Woche?«, fragte Schmidt. »Ich könnte um 12 da sein.« »Das ist gut«, erwiderte sie. »Du kennst doch den Weg nach Cleverack. Ich schicke dir eine Wegbeschreibung, damit du das Haus findest.« Klick, aufgelegt. Es dauerte nicht lang, bis das Telefon wieder klingelte. Renata. »Es war richtig, dass du gesagt hast, du würdest nicht über Nacht bleiben«, ließ sie ihn wissen. 24 Stunden deiner aufgestauten Feindseligkeit ausgesetzt zu sein, wäre vielleicht zu viel für Charlotte. So wie es jetzt steht, gibt sie sich alle Mühe, sie abzuarbeiten. Sie verdient eine Belohnung.« »Danke, Renata«, antwortete er. »Ich bin sicher, du findest etwas Passendes.« Da dies offenbar erst der Beginn einer Familientherapie war, erklärte er ihr, »ich kann jetzt wirklich nicht weiterreden. Du hast mich erwischt, als ich gerade aus der Tür gehen wollte. Wir unterhalten uns bald weiter«, erwiderte sie, »nach deinem Besuch.« Er entschloss sich, die Nacht vor seiner Fahrt nach Cleverack in der Stadt zu verbringen. Lou Brenner hatte nichts vor, sie verabredeten sich zum Abendessen im Club. Als sie sich trafen, entschuldigte Lou seine Frau. Tina hätte Schmidt so gern wiedergesehen, aber sie sei die Woche über auf dem Land. Sie tranken ihre Martinis an der Bar und stiegen dann die Treppe zum Speiseraum hinauf. Nachdem sie entschieden hatten, was sie essen und welchen Wein sie trinken wollten, sagte Lou, er wolle Schmidt ins Bild setzen. Nach der Wahl der neuen Partner im Juni wird Jack DeForest schwer unter Druck geraten. Die Jungtürken laufen Sturm gegen ihn. »Ich frage mich, wie dir dabei zumute ist, Schmitty«, fuhr Lou fort. »Ihr wart so gute Freunde, als wir noch alle Assistenten waren. Aber ich hatte den Eindruck, dass Spannungen zwischen euch aufkamen, als er geschäftsführender Partner wurde. Größere Spannungen, als der Umgang mit El Supremo normalerweise mit sich bringt.« »Das ist ein schwieriges Thema«, sagte Schmidt, »aber dein Eindruck ist ganz richtig. Erzähl mir, welche Sünden man Jack vorwirft und wer wahrscheinlich sein Nachfolger wird.« »Wenn das so einfach wäre. Aber das ist ebenfalls ein schwieriges Thema. Es gibt keine konkreten Vorwürfe. Die allgemeine Lage kennst du so gut wie ich. Der Dow bewegt sich in die richtige Richtung, die Arbeitslosenzahlen auch, aber es gibt nicht genug große Aufträge. Das macht die Jungen nervös. Sie gehen herum und schwingen solche Reden wie »Für einen Auftrag würde ich morden«. Gott sei Dank sieht es bei mir gut aus. Ich habe große Transaktionen in Arbeit und alle meine Mitarbeiter sind sehr, sehr beschäftigt. Aber ansonsten ist es nicht so rosig. Und Jack, der den anderen in der Kanzlei Mut machen müsste, verhält sich stattdessen wie der Weltuntergangsapostel Mark Faber. Er ist auf Zahlen fixiert. Sind die anrechenbaren Stunden gestiegen oder gesunken und um wie viel Prozent? Das Gleiche macht er mit den Außenständen und diesen Statistiken über die Verteilung auf die einzelnen Partner und Anwälte. Er sollte davon reden, dass der Dienst am Mandanten bei uns Tradition ist, dass es Spaß macht, zusammenzuarbeiten und so weiter. All das Zeug zur Hebung der Kampfmoral, das der alte Dexter Wood so gut beherrschte. Also kann es sein, dass Jack zum Rücktritt gedrängt wird, obwohl seine Zeit als geschäftsführender Partner erst in 2 Jahren abläuft. Na ja, Lou, du hattest immer interessante Arbeit, und zwar reichlich. Als Schmidt das sagte, merkte er, wie fern ihm die Strategie und Personalpolitik von W&K jetzt lagen. So fern, dass er seinen früheren Neid auf Lou und dessen Fähigkeit, Erfolge mühelos aus dem Ärmel zu schütteln, kaum noch spürte. »Ich hatte Glück«, sagte Lou, »das ist alles. Und ich hatte tüchtige Helfer, genau wie du. Denk nur an Timber Blank. Wahrscheinlich wollen sie weiträumig nach einem Nachfolger suchen, auch in den unteren Rängen der Jüngeren. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, solltest du mich das wissen lassen.« Grübelnd nippten sie an ihrem Wein. »Apropos Timber Blank«, sagte Schmidt, »ich war wieder in Paris und habe mit Hugh Macomber und den anderen aus der Bande zu Mittag gegessen. Ein guter Mann, der junge Macomber. Er hat mir erzählt, allzu sicher sei er nicht, ob er die Mandanten halten könne, die Tim akquiriert hat, die noch da sind. Wie du weißt, sind einige abgesprungen. Er hat gewisse Probleme mit Bruno angedeutet, diesem Freund von Tim. Ja, da gibt es ein Problem, ein ernsthaftes Problem. Beide Macombers, seine Frau Molly noch mehr als er, sind wunderbare Menschen, aber im Grunde amerikanische Provinzler. Anders kann man es nicht nennen. Sagt man Investmentbanker, haben Sie ein Bild vor Augen, das auf jeden Kommilitonen Hughes in Princeton zutrifft, der jetzt Partner in der Morgan Stanley Bank oder äquivalenten Institutionen ist, der verheiratet ist, mit einer Frau wie Molly zwei Kinder hat, eines auf der Chapin-Schule und das andere am Buckley-Institut. Und wenn Sie also mit Bruno konfrontiert werden, passt er nicht ins Bild und Sie sehen nur, dass er schwul ist. Keine Frau, keine Kinder, also was für ein Investmentbanker kann der schon sein? Eine Fehlbesetzung. Er macht sie unsicher. Er würde in ihre Vorstellung vom Leben passen, wenn er Maler wäre oder ein Modefriseur. Dabei vergessen sie aber, oder sie können nicht verstehen, dass viele, die in Princeton Examen gemacht haben und Mitglieder desselben Studentenclubs waren wie Hugh, jetzt Bankiers bei Morgan Stanley und ähnlichen Firmen und genauso schwul wie Bruno sind. Oder Juden wie ich. Er hielt inne, offenbar in der Erwartung, Schmidt würde etwas sagen. Als er merkte, dass Schmidt bei seinem Schweigen bleiben wollte, fuhr Lou fort: »Was du im Bett treibst, macht dich beim Organisieren von Fusionen und Übernahmen weder besser noch schlechter. Das ist der Punkt.« »Ja«, sagte Schmidt, »nur, dass es sehr schade für das Pariser Büro ist.« »Ich versuche, mich einzuschalten«, sagte Lou. »Bruno ist sehr differenziert. Er durchschaut Hugh und nimmt ihm seine Reaktion nicht übel. Er weiß, dass sie kulturell bedingt und unwillkürlich ist. Ich frage mich, wie sich diese auf die Mandanten auswirkt und wie man sie überzeugen kann, bei uns zu bleiben, obwohl Tim nicht mehr da ist. Das wäre einfacher und selbstverständlicher und Bruno würde es gern übernehmen, wenn er und Hugh sich besser verstünden.« »Natürlich«, sagte Schmidt. »Übrigens habe ich Alice wieder gesehen, als ich in Paris war.« Er hat es gesagt. Nur um den Boden für diese Mitteilung zu bereiten, hatte Schmidt über den jungen Macomber geredet. Er wollte nicht, dass ihr Name plötzlich fiel, wie aus heiterem Himmel. »Du könntest deine Zeit viel schlechter nutzen«, sagte Lou und trank Schmidt zu. »Sie ist eine schöne Frau.« »Ja. Wenn sie frei ist, wäre sie perfekt für dich, Schmidti. Sie würde dich verstehen, sie würde zu dir passen. Du könntest stolz auf sie sein. Ich bin 15 Jahre älter. Wenn du das sagst. Ich habe nicht nachgerechnet, aber ich glaube nicht, dass es etwas ausmacht. Du bist gesund, man sieht dir dein Alter nicht an und du führst ein interessantes Leben, besonders jetzt, da du Mike Mansours Stiftung leitest. Ich würde ernsthaft darüber nachdenken, vorausgesetzt, wie gesagt, dass sie frei ist. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie nicht frei ist, aber wie soll ich das wissen? Ich hoffe, sie wiederzusehen, wenn ich nächsten Monat in Paris bin.« »Gute Idee«, erwiderte Lou. »Tina und ich sind dann auch eine Woche lang dort. Wenn es um die gleiche Zeit ist, sollten wir vier uns mal zum Abendessen treffen.« Den Weg nach Claverack hatte Schmidt noch ungefähr in Erinnerung. Vor Charlottes Geburt waren Mary und er gelegentlich übers Wochenende nach Tanglewood zu Konzerten gefahren und über Nacht entweder bei einer von Marys Radcliffe-Freundinnen geblieben, die mit einem Architekten verheiratet war und ein Haus in Hillsdale hatte, knapp westlich der Grenze zu Massachusetts und 39 Kilometer von Lennox. Oder sie hatten in Great Barrington bei einem W&K-Sozius übernachtet, einem Prozessanwalt, für den Schmidt eine Reihe von Memoranden geschrieben hatte. Von dessen Domizil aus brauchten sie nur eine halbe Stunde bis Tanglewood, von Hillsdale aus dauerte es eine ganze und die Besuche in Great Barrington waren wahrscheinlich gut für Schmidts Karriere, aber sie machten wenig Vergnügen. Der Anwalt hatte in Leih- und Pachtverhandlungen als Franklin Delano Roosevelts Beauftragter fungiert und war überzeugt, dass eine Arbeit im Dienst der Regierung für brillante junge Anwälte unumgänglich sei. Offenbar hielt er Schmidt für einen solchen und erklärte ihm und Mary, dass Schmidt sich unbedingt für ein paar Jahre von den Fesseln der Kanzlei befreien und für das Wohl des Landes arbeiten müsse. Unbedingt, sagte er, und sei es auch nur, um sich einen Nachruf in der New York Times zu sichern. Der Anwalt hatte gut reden. Er war mit einer reichen Frau verheiratet, Schmidt nicht. Mary hatte gerade eine Stelle als Redaktionsassistentin angenommen und verdiente so gut wie nichts. In Hillsdale predigte ihnen niemand. Marys Freundin war eine hervorragende Köchin, die anderen Hausgäste ungefähr im gleichen Alter wie die Gastgeber und die Schmidts, und am Samstag, wenn es kein Nachmittagskonzert gab, ließen sie alle auf dem schönen Feld hinter dem Haus, das auf einer Felskuppe stand und deshalb selbst an schwülen Sommertagen von einer leichten Brise umweht war, die kunstvollen Drachen des Architekten steigen. Der Anwalt starb 2 Jahre, nachdem Schmidt zum Sozius ernannt worden war, und wurde in der Presse wie eine Berühmtheit behandelt. Die hervorragende Köchin und der Architekt ließen sich scheiden. Das Haus in Hillsdale wurde verkauft und den Architekten sahen Schmidt und Mary nie wieder. Die Köchin besuchten sie noch, bis sie wieder heiratete und nach Oregon zog, wo sie ein Restaurant eröffnete und an Krebs starb, wie Mary, allerdings schon ein paar Jahre früher. Erschöpft von Erinnerungen an alte Freundschaften und Tode, unerträglich angespannt beim Gedanken, dass er in 2 Stunden die so geliebte und ihm so entfremdete Tochter sehen würde, fand er den Weg über die neuen und umbenannten Straßen, die ihn endlich zum Taconic Parkway brachten, und trat aufs Gaspedal. Der Volvo war um vieles stärker als der VW Käfer, den er damals gehabt hatte. Dieser Wagen schoss wie wild geworden vorwärts. Gewissenhaft drosselte er das Tempo auf gut 65 Meilen, hielt es für unwahrscheinlich, dass die an den dicht bewachsenen Seiten- oder Mittelstreifen lauernden Polizisten sich darüber ärgern würden, schaltete das Radio ein und stellte überrascht fest, dass er sich immer noch im Sendebereich von WQXR befand. Auch das war eine Verbesserung gegenüber den alten Zeiten. Das Haus, ein 2-stöckiger weißer Schindelbau mit schwarzen Fensterläden, stand auf einem Feld, in dessen abgeteiltem, eingezäuntem Bereich Aberdeen-Rinder grasten. Wie er später erfuhr, gehörten sie dem in der Nachbarschaft wohnenden Farmer, der die Immobilie an Charlotte und John verkauft hatte. Charlotte wartete an der Haustür auf ihn. Seit er sie zum letzten Mal gesehen hatte, waren weniger als 2 Monate vergangen. Die schicke, schlanke junge Frau hatte sich verändert. Da stand sie in einem blau-weiß gestreiften Gingham-Kleid, dessen Schnittführung den vorgewölbten Bauch nicht verhüllte. Sie lächelte tatsächlich. Er küsste sie auf beide Wangen und dann gleich noch einmal. »Ich bin so froh«, sagte er. Als sie sich nach der Hausbesichtigung in die Küche setzten, fragte sie ihn, was er davon halte. »Es ist schön«, antwortete er. »Sehr gut und geschmackvoll renoviert, genau wie ich es von dir erwartet hätte, und ich glaube, das Kinderzimmer ist gerade richtig. Es wird ihm gefallen. Eigentlich ist das zu 90% Renatas Verdienst. Sie hat ein sehr gutes Auge und weiß, wie man mit Handwerkern umgeht.« »Das wundert mich nicht«, antwortete Schmidt. »Ich erinnere mich, dass ihre Wohnung in der 57. Straße sehr schön ist.« »Du bist nur einmal da gewesen.« Er wusste nicht sicher, ob dies als Stichelei oder als Ausdruck des Bedauerns aufzufassen war. Am besten forschte er nicht nach. Stattdessen fragte er, ob er einen Drink haben könne, einen Bourbon oder einen Gin Tonic. Bourbon habe sie nicht, aber der Gin und eine Flasche Schweppes wurden bereitgestellt. Da sie ihn aufgefordert hatte, sich selbst zu bedienen, nahm er viel Gin. Bis er wieder zurückfuhr, würde dieser Drink und alles, was sie ihm beim Mittagessen zu trinken geben würde, längst abgebaut sein. Und wenn nicht, konnte er auf dem Taconic Parkway an den Straßenrand fahren und ein Weilchen schlafen. »Ich würde dich gern um etwas bitten«, sagte sie, »und ich hoffe, du gehst nicht gleich in die Luft, wenn du es hörst. Sprich nur, ich versuche, mich zu beherrschen. Ich möchte eine Frau einstellen, die zugleich als Kindermädchen und Haushälterin arbeiten kann. Sie müsste flexibel und erfahren sein, sollte mir jetzt schon zur Hand gehen und, wenn das Baby da ist, gut mit ihm zurechtkommen.« Ich habe eine Frau mit guten Referenzen an der Hand, die, glaube ich, die richtige wäre. Ich frage mich, ob du ihren Lohn und die Versicherung und das andere Zeug bezahlen würdest. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich einrichten lassen. Dann fragte er noch, weil er wirklich nicht anders konnte, hast du sie mit Renatas Hilfe gefunden? Wenn du es unbedingt wissen willst, ja. Sie hat die Vermittlung in New York angerufen, die sie immer beauftragt. Also ist es nichts mit einer Zusage, vermute ich. Wenn etwas mit Renate oder John zu tun hat, ist es wohl sofort verboten. Nicht zwangsläufig, antwortete er. Es hängt davon ab, was sie im Schilde führen. Wie viel verlangt diese Mary Poppins? Wenn sie bei uns wohnt, hier und in der Stadt, 6.000. Sie bekommt einen Monat Urlaub, also brauche ich noch jemanden, der sie dann vertritt. Das lässt sich wohl machen, sagte Schmidt. Für beide, sie und ihre Stellvertreterin. Natürlich vorausgesetzt, dass Renate auch die Vertretung aussucht. Wann kann Poppins anfangen? Nächsten Dienstag, gleich nach dem Memorial Day, wenn ich ihr heute Bescheid sage. Tu das. Sag ihr, sie hat den Job. Ich gebe dir jetzt gleich einen Scheck für den ersten Monatslohn. Er zog seine Brieftasche aus der Jacke, zwei Blankoschecks waren immer darin, offenbar genau für solche Gelegenheiten. Im Kopf spürte er eine leichte Leere. Die Wirkung des zweiten Gin Tonic, den er noch nicht ausgetrunken hatte, oder des Scheckschreibens. Nein, sie kam von der exquisiten Klarheit der Situation. Zuerst versucht John den großen Fischzug. Hör zu, Albert, es ist Zeit, die Zukunft des kleinen Myron finanziell abzusichern. Das geht schief. Also beschließt die Meistertaktikerin Renata, kleiner anzufangen, bloß 6.000 pro Monat. Das ist nur der erste Schritt. Aber er würde doppelt so viel geben, und zwar gern, wenn Charlotte ihm nur ihre und Johns mysteriöse Finanzlage erklären, wenn sie freundlich bitten würde, wenn die Rikers ihre Finger von seinen Geschäften mit seiner Tochter ließen. Er reichte ihr den Scheck. Während sie ihn prüfte, tastete er in seine Jackentasche nach dem Geschenk, das er für sie hatte, einen französischen Anhänger aus der Jahrhundertwende in der Form eines Schmetterlings, der an einer Kette hing. Sollte er es ihr jetzt gleich geben? Er entschied sich zu warten. Man wusste nicht, wie der Besuch enden würde. Nach einem Schweigen, das ihm lang vorkam, sagte sie, »Danke. Ich gebe Renata Bescheid, damit sie mit dieser Frau telefoniert. Stört es dich, wenn ich sie anrufe?« Er schüttelte den Kopf. Charlotte hatte offenbar eine besondere Nummer für ihren persönlichen Gebrauch, die das Telefon in Renatas Behandlungszimmer klingeln ließ. 12:30, das hieß, sie müsste mitten in einer 50-Minuten-Stunde mit einem Patienten sein. Trotzdem hob sie sofort den Hörer ab. Schmidt hörte sie sagen, »Hallo, Schätzchen. Wie läuft's?« »Okay«, antwortete seine Tochter. »Er hat mir den Scheck gegeben. Du kannst Yolanda anrufen, wenn du Zeit hast. Ja, Bussi.« »Bussi, auch das noch«, dachte Schmidt bei sich. Wohin Charlottes Intelligenz verschwunden war, hatte er sich bereits gefragt. Und das gute Benehmen, das Mary, Tante Martha und, kaum zu glauben aber war, auch er ihr so sorgsam anerzogen hatten. Wo war es geblieben? Man konnte kaum behaupten, dass sie stattdessen gewitzt wie eine Gassengöre sei, denn die würde geschickter vorgehen als diese Aussteigerin aus der Oberschicht. »Willst du essen?«, fragte sie. »Ja«, erwiderte er, »aber vielleicht wäre es einfacher, wenn ich mit dir essen gehe, in ein Restaurant in Claverack oder Hudson.« »Ich habe etwas vorbereitet.« Sie packte Teller, Gläser, Messer und Gabeln auf den Tisch und überließ es ihm, sie zu ordnen, brachte eine halbe Flasche kalifornischen Rotwein aus der Speisekammer und holte eine Schüssel Salat, Salat Niçoise, aus dem Kühlschrank. Auf der Anrichte lag Brot, das stellte sie auch auf den Tisch. »Charlotte«, sagte Schmidt, hörbar gerührt, »das war das liebste Sommeressen deiner Mutter. Und du hast es nach ihrem Rezept zubereitet, danke.« »Gern geschehen. Du hast wohl gedacht, ich würde eine Pizza bestellen. Natürlich kann ich lange nicht so gut kochen wie deine Freundin Carrie.« Ah, diese Mahlzeit, die Carrie so großmütig vorbereitet hat, als die beiden sich zum ersten und einzigen Mal begegnet sind, die ist ihr im Hals stecken geblieben, dachte Schmidt. Was für ein Jammer. »Das weiß ich nicht. Du hast nicht oft für mich gekocht. Aber ich merke, dass du nicht auf dem neuesten Stand der Entwicklungen bist. Carrie hat einen netten Mann geheiratet, der in East Hampton eine Marina betreibt, und sie erwartet im nächsten Monat ein Baby. Das hat dich sicher zur Weißglut gebracht.« »Eigentlich nicht. Wie gesagt, ein netter Kerl, er ist im richtigen Alter für Sie und ich glaube, Sie verstehen sich gut. Das ist eine ganz neue Großmut, Dad. Wow. Für Johns und meine Ehe hast du diese Toleranz und Großzügigkeit nicht aufgebracht. Jedenfalls habe ich nichts davon bemerkt. Ach du meine Güte, antwortete Schmidt. Was sollte er machen? Aufzählen, wie John sie betrogen hatte, wie unmoralisch oder jedenfalls rücksichtslos sein Verhalten gewesen war, so dass W&K ihn hinausgeworfen hatten, ganz zu schweigen von seiner nichtswürdigen Weigerung, ihr nach der Trennung das Haus zurückzugeben, das ihr rechtmäßiges Eigentum war? Sie daran erinnern, dass John, der mit Schmidts Hilfe Partner bei W&K geworden war, jede Gelegenheit nutzte, ihn, den Alten, zu reizen? Davon reden, dass sie sich in einer grotesken Neufassung der Bibelgeschichte von Ruth ausdrücklich von ihm abgekehrt hatte, um ihrer Schwiegermutter zu folgen. Oder von ihrem und Johns wirklich bemerkenswerten Mangel an Dankbarkeit, wenn es um die Tonnen von Geld ging, die sie von ihm erhalten hatte. Was würde all das nützen? »Ach du meine Güte«, sagte er noch einmal, »darüber müssen wir nicht streiten, während ich deinen köstlichen Salat esse. Kaffee trinkst du wohl zurzeit nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn es dir keine Mühe macht, Kaffee zu kochen, hätte ich gern einen. Sehr stark und mindestens eine große Tasse.« Bald danach machte er sich auf den Rückweg, den Schmetterling aus Gold und Lapislazuli hielt er in der Tasche. Er hatte sich entschieden, sie sollte ihn haben, aber erst, wenn er seinen Enkel zum ersten Mal sehen würde. Als er in Bridgehampton ankam, war es schon nach 6 Uhr. Cy war im Haus, so sollte es auch sein. Schmidt hatte Brian ans Herz gelegt, die Katzentür zu schließen, damit Cy nicht heraus konnte, wenn Brian nicht da war, um auf Notschreie zu antworten. Dass Cy ihn aber dermaßen begeistert begrüßte, zeigte Schmidt, dass irgendetwas schiefgegangen war. Tatsächlich. Das Katzenklo, auf dessen Pflege sich Brian viel zugute hielt, hatte keine frische Streu und ganz ohne Frage war Cy ausgehungert. Eins nach dem anderen. Er hob den Kater hoch und versicherte in seiner Zuneigung, fütterte ihn und kümmerte sich dann um die Katzenstreu. Dankbares Schnurren belohnte ihn. Er öffnete die Katzentür und sah zu, wie Cy unendlich umsichtig in den Garten verschwand. Erst dann warf er einen Blick auf seinen Anrufbeantworter. Das rote Licht blinkte. Er drückte auf den Wiedergabeknopf. Jasons unverkennbare, jungenhafte Pfadfinderleiterstimme meldete, dass Carries Fruchtblase geplatzt war, früh am Morgen, als sie noch im Bett lag. Die Wehen hätten ein paar Stunden später eingesetzt. Er habe sie nach Southampton in die Klinik gebracht. Die Nachricht war um 11:40 gespeichert worden, während er in Charlottes Küche saß und seinen Gin Tonic trank. »Wahrscheinlich ist er noch in der Klinik«, dachte Schmidt. Jasons Handynummer steckte an der Pinnwand in der Küche. Nichts. Als nächstes versuchte Schmidt, Brian anzurufen und erreichte ihn. »Carrie ist seit heute Mittag in dem Zimmer, wo Sie untergebracht werden, wenn Sie Wehen haben«, sagte Brian. »Jason ist meistens bei ihr. Sie macht es richtig gut.« Er habe zurück zur Marina fahren müssen, um den beiden anderen Jungs zu helfen, wolle Jason aber jetzt Gesellschaft leisten. Schmidt dachte nach. »Habt ihr etwas gegessen, du und Jason?« »Ja, er habe eine Pizza mitgebracht und ein paar Dosen Bier, und sie hätten hinten auf dem Laster gegessen.« »Ich frage mich, ob ich zu euch kommen soll«, sagte Schmidt. »Jason wird dableiben wollen, bis das Baby geboren ist, aber ruf mich bitte jederzeit an, wenn es etwas Neues gibt, auch wenn du zur Marina zurück musst.« »Ein erstes Kind kann sich viel Zeit nehmen, bis es herauskommt. Also ruf mich auf jeden Fall an. Ich gehe nirgendwo hin und es macht mir nichts aus, wirklich nichts, wenn du mich weckst. Also, wenn es irgendetwas Neues gibt oder du oder Jason Ablösung braucht, ruf mich an. Verstanden?« Allmählich war Schmidt klar geworden, dass er nicht aus seiner jetzigen Rolle fallen durfte. Und welche Rolle war das? Carries ehemaliger Liebhaber... Aber das war Brian auch, und ihr und Jasons Freund und Wohltäter. Das war alles. Dass er Carrie eine ansehnliche Mitgift gegeben hatte, änderte nichts daran. Nein, ihr Vater war er ganz sicher nicht. Paradox war, dass er sie jetzt väterlich liebte. Die Erinnerung an den Sex mit ihr, die Ekstase, die ihn in solche Höhen katapultiert hatte, dass er sich wie umgewandelt vorkam, war immer noch lebendig und würde wohl nie verblassen. Zugleich hatte er das sichere Gefühl, dass er vor dem Tabubruch zurückschrecken würde, falls sie mit ihm allein wäre und ihm auf eine der zahllosen Weisen, die ihr Geheimnis waren, ihre Lust auf ihn signalisieren sollte. Mit einem Wort, er würde mit ihr so wenig schlafen wie mit Charlotte. Die Liebe zu seiner Hekate war väterlich geworden. Die andere, herzzerreißende Seite der Paradoxie sah er voraus. Seine Zauberin mit der olivfarbenen Haut, deren Körper er mit solcher Leidenschaft und Liebe erkundet hatte, würde eine bessere Tochter für ihn sein als Charlotte, so wie er ihr besserer Vater sein mochte. Ja, Brian als Jasons Freund und Geschäftspartner hatte einen Platz in der Klinik, er jedoch nicht. Für ihn war es an der Zeit, auf Abstand zu gehen. Es sei denn, etwas Schlimmes ergab sich, eine Änderung in Carries Zustand oder ein Problem mit dem Baby. Als er Brian nach einer Weile wieder anrief, zeichneten sich keine neuen Entwicklungen ab. Jason war noch bei Carrie. »Ich gehe vielleicht aus«, sagte Schmidt. »Wenn du mich zu Hause nicht erreichst, ruf mich bitte auf meinem Handy an.« Er mischte sich einen Martini und trank ihn langsam. Die New York Times lag auf dem Küchentisch. Sie interessierte ihn nicht. Im Kühlschrank war vielleicht genug Essen für sein Abendbrot, vielleicht auch nicht. Er sah nicht nach, es war ihm egal. Die Gefühle, die ihn in Wellen überrollten, waren zu stark für die Einsamkeit seiner Küche. Er pfiff nach Sai. Der kleine Kater kam würdevoll und ohne Hass durch die Fliegengittertür, die Schmidt ihm offen hielt, und nahm seinen Lohn in Empfang. Eine halbe Scheibe Oskar-Meyer-Schinken in kleine Stücke geschnitten. Nachdem diese Transaktion erledigt war, schloss Schmidt die Katzentür für die Nacht, rasierte sich, nahm ein Bad, zog frische Kleidung an und fuhr zu O'Henrys. Er hatte überlegt, Gil Blackman anzurufen und ihn, falls er in Waynescott war, zu fragen, ob sie sich treffen könnten. Wenn Elaine ihre Drohung wahrgemacht und die Mumie auf Dauer ins Haus geholt hatte, wäre Gil wahrscheinlich nichts auf der Welt lieber als eine Verabredung mit Schmidt. Oder vielleicht würden Elaine oder Gil daran denken, ihn zum Abendessen einzuladen. Nein, Gil anzurufen war keine gute Idee. Er wollte nicht von seinem Besuch in Glaverack erzählen. Jedenfalls noch nicht. Und er sah keinen Weg, Gil an seinen Gefühlen für Carrie teilhaben zu lassen. Sie waren zu fragil, zu wichtig. Und wie sollte er verhindern, dass Gil sie in einen Topf warf mit seinen Sturm- und Dranggefühlen für Diddy? Er schwankte, ob er sich einen Martini bestellen sollte, wenn er nun in aller Eile in die Klinik fahren musste, zuckte die Achsel und ließ sich einfach einen bringen, trank ihn zu hastig und wartete auf sein Steak. Jetzt war ein Kompromiss nötig. Ein Glas Wein musste reichen. Mary hatte fast 30 Stunden lang wehen, bis Charlotte geboren wurde. Er konnte nicht begreifen, wie sie das aushielt und flehte den Geburtshelfer an, einen Kaiserschnitt zu machen. Der rohe Kerl, ein Dr. Bubis, Schmidt wusste den Namen noch, weigerte sich. Endlich holte Bubis das Baby mit der Zange. Weder das Baby noch Mary wurden dabei verletzt, Gott sei Dank. Es war schieres Glück. Schmidt konnte sich nicht überwinden zu glauben, dass Geschicklichkeit dabei irgendeine Rolle gespielt hatte. Es gab viele mögliche Erklärungen, warum Mary nicht noch ein Kind haben wollte, aber die lange Quälerei war mit Sicherheit eine der wichtigsten. Wer konnte es ihr verdenken, vor allem, da Bubis sie zur Lamaze-Methode überredet hatte und sich erst wenige Stunden vor der Zangengeburt zu einer Periduralanästhesie entschloss? Schmidt hatte nicht gefragt, wer den kleinen Albert entbinden würde. Nun wünschte er, er hätte es getan, er hätte Erkundigungen über den Arzt oder die Ärztin einholen können. Jetzt war es zu spät. Vielleicht war es ganz gut, keinen Wirbel zu machen. Carrie war jung und gesund. Der Anruf kam kurz nach 3 Uhr morgens. Es war Jason. »Möchtest du mit Carrie sprechen?«, fragte er. »Hier ist sie.«
»Schmitty«, flüsterte sie. »Er ist ein hässlicher kleiner Kraftmeier mit roten Haaren. Der wird dir gefallen, glaube ich. Ich liebe ihn jetzt schon.«